Geschichte und Technik digitaler Medien. Zweite Vorlesung Personal Computing. Gehalten am 26. April 2012 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesung. Heute geht es um die Geschichte des Personal Computings. Wir haben ja die Computerzeit letzte Woche verlassen, so um den Whirlwind rum. Und na, bei IBM, also der Whirlwind, habe ich ja schon angekündigt, ist ein sehr wichtiger Rechner. Hier mal ein anderes Foto, ursprünglich ja der Analogrechner für Flugsimulationen und dann recht bald für andere Zwecke gebaut, umgebaut und eingesetzt. Also auch in dieser Vorlesung steht er am Anfang, in den 60er Jahren, da springen wir jetzt mal ein bisschen vorweg. Als neue Technik kommen die Leiterplatten dazu. Das hatte ich letzte Woche, irgendwie war ich ungefähr Ende der 50er, wo die Transistortechnik sich durchgesetzt hat und die Röhren abgelöst hat. In den 60er Jahren ist die Leiterplatte die nächste Stufe der Miniaturisierung. Und Jack Kilby baut Ende der 50er Jahre den ersten integrierten Schaltkreis. Im Grunde genommen die Unterbringung von Transistoren auf kleinerer Fläche. Hier sehen Sie so das Modell, also das ist noch nicht besonders klein, aber es war irgendwie klar, man muss Transistoren nicht in diesen kleinen Knöpfen bauen, sondern man kann Transistoren als Halbleiterschichten auf eine Platte aufbringen. Und als das erstmal, also nicht nur Transistoren, sondern auch andere Bauteile, Widerstände, Kondensatoren. Und als ich das da mal durchgesetzt hatte, also dass man die Technik beherrscht, dann fing die Miniaturisierung an. Insofern ist Jack Kilby ist ziemlich unbekannt, vielleicht weil er zu bescheiden ist, aber einer der wichtigeren Figuren, weil er es ermöglicht hat, also durch seine Erfindung wurde es dann ermöglicht, dass so Dinge wie Taschenrechner gebaut werden konnten. Also er gilt auch als Vater des Taschenrechners und eigentlich auch die gesamte Computertechnik basiert dann drauf. Also insofern, das wollte ich noch nachschieben von letzter Woche. Aus dem Whirlwind, mit dem ich angefangen habe, entsteht der TIXO, der TX0. Das ist ein experimenteller Rechner, also Transistorized Experimental Computer Zero. Das ist so der Name und ist eine Transistorfassung des Whirlwinds. Der Whirlwind selber ist mit Röhren gebaut und am MIT baut man experimentell und sagt, okay, wir nehmen die gleiche Architektur, die der Whirlwind hatte, also wo sind Rechenwerke, wo sind Steuerwerke, Speicherwerke und ersetzen jede Röhre durch einen Transistor. Damit wird das ganze Gerät deutlich kleiner, wie Sie hier sehen, und aber auch ein bisschen empfindlicher oder anfälliger, weil man es halt noch nicht so ganz mit den Transistoren hinkriegt. In Österreich baut dann Heinz Zemanek den Mailüfter, hatte ich hier, glaube ich, auch erwähnt, von dem er sagt, es ist zwar kein Wirbelwind, aber immerhin ein Transistorrechner. Aber es ist der TX0, der im Grunde genommen eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Es gründet sich nämlich ein Grüppchen junger, männlicher Studenten, jetzt erstmal am TX0, die einfach nur darauf warten, mal endlich einen Computer bedienen zu können. Sie haben ja schon viel davon gelesen und gehört, aber das ist das erste Mal, dass ein Computer direkt in der Nähe ist, also am MIT. Und was sie machen ist, also dieser TX0 ist permanent ausgelastet. Es ist tatsächlich so, dass sie Zeit buchen und sie sagen, okay, ich habe heute von 15 bis 16 Uhr, habe ich eine Stunde mit diesem Rechner und kann da meine Daten reinfüttern. Sie programmieren dann im Vorfeld, indem sie ihre Lochkarten vorbereiten und dann, wenn sie an dem Rechner sitzen, können sie damit arbeiten und im Nachhinein, im Zweifel gibt er nur aus, sie haben sich hier und dort geirrt und dann können sie am nächsten Tag wiederkommen. Jetzt passiert es aber schon mal, dass dieser Rechner, der 24 Stunden ausgelastet ist, irgendwo nachts zwischen 2 und 3 jemand seinen Termin nicht wahrnimmt, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Jungs, die kampierten halt da irgendwie oder die lungerten in den Gängen rum und immer wenn einer absagte, dann hatten sie halt mal eine Stunde Zeit oder je nachdem, wie viel Buchungszeit da halt verloren ging und konnten mit dem Rechner arbeiten. Und die restliche Zeit haben sie sich darauf vorbereitet. So, und das sind die am MIT, die Hackers, wie sie sich nennen, also es kommt aus dem Tech Model Railroad Club, das war so eine Vereinigung eigentlich, die eine Modelleisenbahn aufgebaut haben, die dem MIT gespendet wurde und auch da galt es halt, verschiedene Tätigkeiten wahrzunehmen und eine davon war, dass man sich um die Signalleitung kümmert und die Gleise richtig verbindet mit der Steuerzentrale und aus dieser Gruppe, die halt so hohen Spaß an Technik hatten, entsteht A, das Wort Hacker, so als ein Hack ist jemand, der da besonders clever die Signalleitungen legt. Das Wort des Älter wird hier aber benutzt als halt für jemanden, der gut mit der Technik umgeht. Und die nennen sich dann auch Hacker. Das sind dann die, die sich an die Rechner begeben. Und Stephen Levy hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, Hackers, the Hero of the Computer Revolution. In den 80er Jahren war Hacker noch ein positiv besetzter Begriff. Das waren Kreative, es waren fast nur Männer. Deswegen kreative junge Männer, die kreativ mit Technik umgehen und auch damit umgehen wollen und mal schauen, wie weit sie kommen. Und er formuliert, also das sind Peter Deutsch, Richard Greenblatt, Bill Gosper, sind so drei Namen aus der Zeit. Hier sehen Sie mal ein bisschen älter. Die waren alle da so in ihrem Alter in den 50er, 60er Jahren. Und die formulieren das, was man heute die Hackerethik nennt, ohne dass es kodifiziert war, prägt es aber das Verhalten. So Dinge wie Access to Computers should be unlimited and total, also der Zugang zu Rechnern sollte frei sein und das in der Zeit, wo die Rechenzentren die Rechner abschirmten. Das gibt es heute immer noch, die Rechenzentren. Also gehen Sie mal in unser Rechenzentrum, da gibt es dann auch so ein paar Stahltüren, da kommen Sie nicht durch. Und dahinter stehen dann diese Server. Man will die natürlich auch schützen vor Vandalismus oder vor Rumstreunenden, die einfach mal auf die Knöpfe drücken. Aber es kommt auch so aus diesem Geist heraus, dass die Computer selber nur einer bestimmten Klasse von Leuten zugänglich sein soll, so einer bestimmten Kaste der Rechenzentrumsleute. Und die anderen müssen halt draußen bleiben oder dürfen ab und zu mal Zeit buchen, um da ranzukommen. Und die Idee war, also dieser Hackergruppe zu sagen, nein, jeder sollte Zugang zu Computern haben. Am besten ist es sogar, man hätte einen Computer zu Hause. Also der Wunsch des Personal Computers entsteht sehr früh, aber hier zum ersten Mal am MIT wird er umsetzbar, er erscheint umsetzbar. Always yield to the hands-on imperative, also ne, immer dran machen, immer dran arbeiten, nicht nur drüber reden und drüber lesen, sondern das Wichtigste ist, dass man tatsächlich damit arbeiten kann. All information should be free. Das ist der Satz, der heute sehr kontrovers ist, weil heutzutage wird immer gelesen, alle Filme und Musikstücke sollten frei sein. So ist es nicht gemeint. Gemeint ist all information concerning computer technology, also alles, was man über Computer lernen kann, sollte auch frei verfügbar sein. Insbesondere die Handbücher, die Dokumentationen, die Manuals oder die Beschreibungen der Software, der Programmiersprachen. Das sollte frei verfügbar sein. War es nicht. MIT, IBM hat seine Rechner nur vermietet. Und das war genau die Idee. Nicht mal die Leute, die diesen Rechner mieten durften daran, wenn dann ein Problem war, musste man IBM Service Techniker anrufen. Und der hatte die Dokumentation und wusste Bescheid. Und der Kunde wurde künstlich dumm gehalten, damit er auch in der permanenten Abhängigkeit immer seine Miete erneuert und nicht auf die Idee kommt, mal einen eigenen Rechner zu bauen oder eine Kopie hinzustellen. Mistrust Authority Promote Decentralization. Auch das zielt erstmal direkt auf die Rechenzentren ab, die halt so eine Autorität erstmal für sich in Anspruch nehmen, auch wenn sie sie im Zweifel gar nicht erfüllen. Und Promote Decentralization, also man sollte es möglichst dezentral halten. Auch das kann man auf heutige Strukturen übertragen und die Hacker-Szene, also auch die White-Hat-Hacker, also die jetzt nicht immer nur, Hacker heutzutage ist ja so der Begriff für irgendwie Computerkriminelle, die in fremde Rechner einsteigen, das sind die Black-Hat-Hacker und es gibt immer noch die White-Hat, also die mit dem weißen Hut, das sind so die Linux-Kernels schreiben oder auch neue Techniken mal ausprobieren, wo die Schwachstellen sind, ohne dass sie es dann gleich für Betrugsverfahren oder für Bereicherung einsetzen. Also diese Hacker sind immer noch dabei, dass sie sagen, okay, Autoritäten wie der Staat sagt, hier der neue Reisepass ist sicher, jeder muss jetzt biometrische Daten auf seinen Reisepass unterbringen und wir garantieren, dass niemand drankommt. Und dann setzt sich halt dieses Grüppchen hin und sagt, Moment mal, wir schauen mal, ob es wirklich so sicher ist. Und wir trauen nicht der Autorität des Staates, dass der uns das so sagt, sondern es muss die Technik, eine hands-on imperative, die Technik muss es hergeben und nicht die Versprechen der Obrigkeit. Hackers should be judged by their hacking. Nicht, also es geht not bogus criteria like race, gender or age. Also es geht nicht darum, wer sie sind, wie alt sie sind, ob sie männlich oder weiblich sind, ob sie Moslem, Christ oder Jude sind, sondern es geht darum, was sie können. So, und Peter Deutsch war so ein Fall, der war 16, als er ans MIT, nein, als er davon erfuhr und irgendwie in dieser MIT-Gruppe kam von dem Railroad Club. Und der hatte eine große Begabung im Umgang mit diesem Tixo. Und das war jetzt so jemand, der eigentlich noch nicht mal eingeschrieben war und von den normalen Studenten auch so ein bisschen als, ja, so ein Schüler, der sich hier in den Gängen rumtreibt, aber innerhalb der Community durchaus anerkannt war, weil er Probleme lösen konnte, die andere nicht lösen konnte, weil er programmieren konnte und weil er gute Ideen hatte. Und das ist genau diese Vorstellung der Meritokratie, also die Hierarchie in so einer Hackergruppe misst sich nicht nach Dienstgraden oder nach Abschlüssen, Diplomen, sondern nur nach dem, was sie machen können. Auch diese Hierarchie ist heute noch in der Szene vorhanden, also in der Hackerszene, egal in welcher. Es ist völlig, zumal es ja im Internet sowieso, man weiß ja eh nicht, wer der andere ist im Zweifel, also wenn man sich noch nie gesehen hat. Die gesamte Bewertung geht nur nach dem, was die Leute an Fähigkeiten mitbringen. You can create art and beauty on a computer. Also man kann durchaus schöne Dinge machen. Es gibt so eine Ästhetik des Formalen. Und das muss man sagen, in den 50er, 60er Jahren war von Computerkunst, wie wir es heute kennen, also 3D-Grafik oder 2D-Grafik, die auf Leinwände ausgeplottet wird, da war noch keine Rede von. Es geht nicht nur um diese Form von Kunst oder Computer, die Musik machen. Die Experimente gab es, aber nicht nur das steht drin, sondern der Akt des Programmierens ist ein ästhetischer, ein schöpferischer. Und das hat seine eigene Schönheit, bringt das mit sich. Es gibt schönen Code und es gibt hässlichen Code. Es gibt auch Kriterien dafür, aber ähnlich wie bei Kunst, wo man nicht sagen kann, schön ist, wenn es symmetrisch ist, wenn es dem goldenen Schnitt gehorcht. So ganz klar kann man nicht sagen, was von der Anmutung her schön ist. Und so ist es bei Programmcode auch. Es gibt Kriterien, aber das reicht nicht aus. Und man muss es verstehen und irgendwie nachvollziehen. Ein Kriterium ist Kürze. Es ist eine gewisse Eleganz darin, wenn man ein Problem in weniger Zeilen löst als sein Vorgänger. Und irgendwann dieses Gefühl entsteht, kürzer geht's nicht mehr. Und das ist meistens dann auch besonders elegant programmiert. Und Computers can change your life for the better. Das ist auch so eine Vorstellung, dass in diesen Computern ein Potenzial steckt, was das Leben irgendwie besser macht. Auch das ist, aus heutiger Sicht wirkt das alles so ein bisschen angestaubt oder Moment, Computer können das Leben auch ganz schön viel schlechter machen. Nur Sie müssen das so aus der Perspektive der 50er sehen, da gab es den Zugang zu Computern nicht. Es gab auch nicht den Zugang zu Mobiltelefonen. Es gab auch nicht die permanente Verschmutzung mit überall sind Computer, die einen einladen, dass man was mit ihnen macht. Oder jedes System, jeder Fernseher, jedes Radio ist inzwischen ein Computer, der kann booten, der hat Fehler, kann abstürzen, braucht Updates. Und diese ganzen Probleme, die Computer ja mit sich bringen, das war in der Zeit weit entfernt. So, der Tixo selber war, also Sie finden heute noch im Netz Liebhaberseiten, die den Tixo preisen, einfach weil Sie eine hohe emotionale Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Wurde dann 1958 am MIT fortgeführt in den TX2. Also da hat man sich von der Whirlwind-Architektur ein bisschen gelöst und die Transistortechnik besser ausgenutzt. Hier sehen Sie dann mal so den Einsatz als Bürocomputer. Auch dieses Bild ist ja bis heute unverändert, nur sind die Bildschirme flacher geworden und die Tastaturen ergonomischer. Die Maus ist dazu gekommen. Aber diese Vorstellung, dass man mit der Computer irgendwie Büroarbeit vereinfacht, war schon sehr früh eine der Gründe, dass man sich damit beschäftigt hat. Was am TX2 entsteht, ist Sketchpad. Sketchpad von Ivan Sutherland, einem Ingenieur, der die Ausgabetechnik, also wieder diesen Radarschirm und aus dem Sage-System, nicht auch diese Eingabetechnik der Lichtgriffe, also das wird hier im TX2 kombiniert. Und der benutzt es, um Sketchpad zu entwickeln, ein Grafikprogramm, eigentlich heute würde man sagen für Computer-Aided Design, also CAD. Für seine Zeit war es aber revolutionär. Ich zeige Ihnen hier mal einen kleinen Film, wenn es klappt. Oh. Also das, können Sie das verstehen? Nein. Moment, dann brauche ich mal hier ein Kabel. Also das ist, wen Sie da sehen, ist Alan Kay, zu dem kommen wir heute auch noch. Das ist einer der ganz wichtigen Figuren in der Entwicklung des Personal Computers. Der stellt halt Sketchpad vor. Also Sie haben auf der linken Seite hier, da haben Sie ein paar Befehlsknöpfe. Also mit der rechten Hand wird selektiert oder gezeichnet und mit der linken Hand wird gesagt, was soll das System mit dem Ausgewählten oder dem Gezeichneten machen. So, damit soll es mal bleiben. Sketchpad selber gilt als eines der Urprogramme der Computergrafik. Daraus entwickelt sich dann CAD, also die Vorstellung, man kann am Computer nicht nur Daten verarbeiten, sondern auch visuelle Daten, also nicht nur Zahlen, sondern auch dargestellte Zahlen. Und das wiederum führt dann einerseits in diese 2D-Computergrafik, andererseits aber auch in die 3D-Computergrafik, weil man die Daten natürlich dann auch dreidimensional interpretieren kann. Und das wiederum entsteht am TX2 und der wiederum auf den Whirlwind zurückgeht. Und deswegen sage ich mal, der Whirlwind steht so im Zentrum, weil die Architektur und auch so die Technik dahinter, dass man einen Monitor hat zur Ausgabe, das ist alles so, was vom Whirlwind gekommen ist. Diese Anforderung an Echtzeitverarbeitung, das kommt noch aus dem Flugsimulator. Das sind alles so Techniken, die dann experimentell wenigen zur Verfügung stand, für die meisten aber nicht, weil es diese zweite Schiene gab, der Bürorechner, die sich nicht mit Echtzeitverarbeitung rumschlagen mussten, sondern eher damit, es muss halt irgendwie schnell und rasch gehen, aber es ist kein Problem, dass Sie mal ein halbes Stündchen warten, bis der Computer fertig ist. Und hier 63 hat man schon einige Elemente dessen, was man modernen Computersystemen abverlangt. Die Architekten oder Erbauer des TX2 machen sich selbstständig. Ken Olsen und Harlan Anderson gründen DEC, also Digital Equipment Corporation, in der Maynard Mill. Das ist eine alte Mühle, die sie dann umbauen. Und das ist so ein, im Prinzip so ein Start-up, die Computer vermarkten wollen. Und im Gegensatz zu IBM, die ja diese Closed-Source-Politik betreiben oder sagen, so wenig Informationen wie möglich an die Kunden geben, das macht, bringt die nur auf schlechte Gedanken, sagt DEC, nein, nein, so viele Informationen wie möglich an die Kunden geben. Und Sie sehen ja unten so ein paar Buchtitel, die produziert wurden, auf billigem Papier gedruckt, aber kostenlos weitergegeben an jeden, der nur glaubwürdig versichert, dass er ein DEC-Kunde sei. Also es gibt auch einige der Hacker, die dann sagen, ich habe einfach mal geschrieben, ich hätte eine PDP und dann haben die mir mal die Dokumentation geschickt. Das war genau die Idee, dass Kunden dieses System weiterentwickeln sollen und die besten Ideen wurden dann in die nächste Generation übernommen. Also über Peripherals and Interfacing, über Microcomputers and Memories, über Interfaces, über Processor Handbook, Communication, Software Handbook, PDP Bus Handbook, also wie Sie, der Bus ist was ganz Wichtiges, wie Sie neue Peripheriegeräte anschließen können. All das gibt DEC frei und verarbeitet das auch, ist ein extrem dynamisches Unternehmen, die immer ist, also an den Großrechnern vorbei produzieren. Es gibt einige Großrechner, also IBM ist da ganz vorne, aber es gibt noch ein paar andere Hersteller, die vor allem sich an die Banken, Versicherungen und die Großfirmen, auch Forschungslabors richten. Aber es gibt einen zunehmenden Bedarf an Kleinrechnern und das füllt halt DEC mit seiner Minicomputer-Serie aus, wobei Sie Minicomputer aus den 50er Jahren natürlich anders lesen müssen als heute. Hier sehen Sie mal so einen Minicomputer, die PDP-1, also den Programmed Data Processor Number 1, der ab 59 prototypisch und dann so ab Anfang der 60er Jahre zur Verfügung steht. Und die, ab PDP-5 sind es dann die sogenannten Minicomputer. Und alles ausgebaut mit der ganzen Peripherie, also ein Drucker, ein Magnetspeicher. Wenn Sie das alles zusammennehmen, dann haben Sie wieder einen Raum voll. In der Mitte sehen Sie diesen runden Monitor wieder, also die alte Radarröhre. Aber es ist im Vergleich zu den anderen Rechnern, die es so von IBM gibt, die dann gleich eine ganze Etage brauchen, ist es ein bisschen kleiner. Und die PDP-5s, es wird ja dann auch immer kleiner, nicht zuletzt durch die integrierten Schaltkreise oder durch die normalen Leiterplatten. Diese Minis und Workstations so vom Preis sind auch verhältnismäßig günstig. Sie kaufen sie ja, es ist ja kein Mietpreis. Also eine PDP-1 kostet 62 noch $120.000, das ist schon sehr viel. aber die PDP 865 nur noch $18,500 und dann geht es halt bis 1970 auf $10,000 runter. Hinzu kommt eben eine originelle Architektur, also so Dinge, dass es Einzelplatzrechner sind und nicht etwa, sie sind nicht verbunden mit irgendwelchen größeren Rechnern. Es gibt aber auch Client-Server-Architekturen in solchen Netzen, da komme ich nächste Woche drauf, wenn wir über Computernetze sprechen. Direct Memory Access, also dass die Peripherie wie die Festspeicher direkt in den Speicher schreiben können, ohne den Prozessor zu belasten. Das ist sehr wichtig. Auch da spreche ich nochmal drüber, wenn wir über Computerarchitektur sprechen. Aber es ist sehr wichtig, dass Sie den Prozessor entlasten von vielen Aufgaben. Und da ist Direct Memory Access ein ganz wichtiges Merkmal. Was in heutigen Systemen ist, das alles selbstverständlich. Aber in den 60er Jahren war es das eben nicht. Und da hat DEC sehr viele Innovationen geliefert, ehe sie sich dann auch, also sie irgendwann dann auch eingeholt wurden von der Technik, beziehungsweise von den Personal Computern in den 80er Jahren und dann von Hewlett-Packard aufgekauft wurden. Also DEC hatte so seine große Zeit und hat IBM auch im Prinzip unterlaufen. IBM hat das gar nicht so richtig gesehen, diesen Bedarf von Personal Computing oder an Individualcomputing. Diese Mini-Rechner oder Workstations waren attraktiv für kleinere Forschungslabore, also nicht für so diese großen staatlich geförderten, sondern jede Uni konnte sich halt eine PDP leisten, eine PDP 8 oder 11. Das waren so Preise, mit denen konnte man im Haushalt agieren, mit so 120.000 oder bei IBM irgendwie ein paar zigtausend pro Monat. Das konnte man nicht rechtfertigen. Aber jetzt kommen durch diese PDPs Computer, vielleicht nicht in everybody's home, das war ja immer noch so das Ziel, also $10,000 hatte man auch damals, hatten nur wenige, dass sie sich eine PDP leisten konnten, aber so die Universitäten hatten das. Und diese Hacker-Szene, die sich um den Tixo gegründet hat, die gründete sich nun überall. Also an jeder Uni gab es dann immer so einen Club von Leuten, die diese PDP nutzten. Und die Zeit war auch nicht mehr so kostbar, sodass die auch durchaus Gelegenheit bekamen, damit zu arbeiten, weil man vielleicht 2 oder 3 von diesen Rechnern hatte. Hinzu kam ab Mitte der 50er Jahre das Timesharing-System, also Überlegungen ab Mitte der 50er und ab 61 fängt es dann an. Von Bob Beamer, ist auch so einer der wichtigen, aber inzwischen unbekannten Größen in der Computergeschichte, hat viele interessante Neuerungen in die Computergeschichte gebracht. Und John McCarthy, der ist eher bekannter, weil er als Vater der künstlichen Intelligenz auch gilt. So, was die sich ausdenken, ist die Überlegung, wir haben zwar einen Rechner, der ist auch sehr schnell, aber wir haben mehr Benutzer. Und wie können wir es schaffen? Einerseits muss der Rechner permanent ausgelastet sein, sonst ist es eine Verschwendung von Energie und Ressourcen. Und allein schon die Tatsache, dass nicht einer geht weg, der nächste kommt, dann sitzt der Rechner wieder rum. Wie schaffen wir es, dass der Rechner A stärker ausgelastet wird und B mehr Leute gleichzeitig damit arbeiten können? Und da entwickeln sie dieses Timesharing, diese Idee, zu sagen, wir bauen solche Terminals, also es sind hier so mehr so Zeichnungen, mit einer Tastatur, mit einem Display, aber keine intelligenten Rechner, sondern die sind verbunden mit dem Hauptrechner und jeder kriegt, sagen wir mal, pro Sekunde eine halbe Sekunde und das System schaltet dann um. Und dieses Umschalten kostet auch Zeit und Ressourcen, aber sagen wir mal, das kostet nur eine Tausendstel Sekunde oder 200stel Sekunden. Dann reicht es trotzdem aus. Jeder kriegt 500 Hundertstel Sekunden, Tausendstel Sekunden und davon rechnen wir 10 ab. Also sagen wir mal 450 kriegt jeder Tausendstel Sekunden. Aber damit haben 2 Leute das Gefühl, weil so ein Computer immer noch schneller ist als ein Mensch, auch als 2 Menschen, hat jeder das Gefühl, eigentlich sitzt er alleine an dem Rechner. Und das System dahinter kümmert sich darum zu verwalten, okay, der kriegt den Speicherbereich, der kriegt jenen und der ist gerade hier in seinem Programm, der ist dort. Das geht mit 2 Leuten, aber Computer waren noch schneller. Dann ging es auch mit 5, mit 10, mit 20. Und das nennt man Timesharing. Der Computer hat ja nur einen Prozessor in dieser Zeit und kann auch nur einen Befehl pro Zeit abarbeiten. Also der kann nicht parallel arbeiten, dann hätten Sie 2 Rechner. Der kann aber so tun, als hätte er eben durch dieses ständige Hin- und Herspringen, als hätte er mehr Prozessoren und als könnte er mit mehr Benutzern gleichzeitig arbeiten. Timesharing, es fängt an, indem man wieder, also Überlegungen gibt's, aber Computer werden wieder so stark Anfang der 60er, dass man das sich leisten kann, zusätzlich zu dem Benutzerprogramm noch im Hintergrund ein Programm ausführen zu lassen, was eben den gesamten Betrieb organisiert. Hier entsteht das Betriebssystem als eigenständige Software. Was heute ja so Zentrum jedes Computers ist, ist es ein Mac oder ist es ein Windows oder ein Linux-Rechner? Computer oder man definiert die Identität eines Computers über das Betriebssystem. Das war in den 50er Jahren nicht so. Da war der Computer eher die Hardware und da lief dann immer mal ein Programm rauf und mit dem Timesharing-System lief halt permanent eines. Also um 61 gibt es das Compatible Timesharing System, CTSS, auf einer IBM-Maschine und eben am MIT auf der PDP-1 bei Bolt, Beranek und Newman. Das ist auch eine wichtige Firma, die später das Internet mitentwickeln wird. Da laufen solche Timesharing-Systeme. Experimentell, aber es setzt sich dann durch. Ab 69 fangen dann Dennis Ritchie und Ken Thompson an der PDP-11 an, ihr Multiplex Information and Computing Service, Multics genannt, zu entwickeln. Zusammen mit den Bell Telephone Labs und General Electrics. Nachdem sich aber die Bell Telephone Labs aus dem Multics-Projekt zurückgezogen haben, aus verschiedenen Gründen, sagen die, also Computer und Computertechnik ist für uns nicht mehr so spannend, entwickelten Ritchie und Thompson den Uniplex Information and Computing Service. Also aus dem Multiplex wird ein Uniplex, den sie Unix nennen, in der Sprache B. Das erste Unix Programmers Manual erscheint 1971. Es gibt also ein Betriebssystem, das heißt Unix. Und das X in Unix heißt Computing Service, also ist eigentlich ein C und S von Dennis Ritchie. Und 72 entwickelt Ritchie die Programmiersprache C aus der Sprache B. Und Thompson entwickelt das Pipeline-Prinzip. Und ab 73 wird Unix als Betriebssystem veröffentlicht. Das werden Sie vielleicht als Unix nicht kennen. Das war bis in die 90er Jahre Standardbetriebssystem, auch an allen Rechenzentren, an Universitäten. Es ist umstritten. Bell hat dann irgendwann mal Urheberrechte angemeldet. Daraufhin hat sich dann ein freies Unix entwickelt, Berkeley System Distribution. Unix selber ist eigentlich das Betriebssystem für alle größeren Rechner, bis auf die Personal Computer, die halt dann mit MS-DOS und Windows oder heutzutage ist ja dann auch Mac wieder im Kommen, erstmal ihr eigenes Betriebssystem hatten. Es gibt Linux als Derivat von Unix und Apple selber ist Ende der 90er Jahre dann auch auf ein altes Unix-Derivat umgestiegen. Also Apple selber läuft auf Unix, hat aber eine tolle Benutzeroberfläche drauf. Linux ist von Linus Torvalds entwickeltes, er hat halt dieses X übernommen, ist ein Betriebssystem auf Unix-Basis und nur Windows hat sich da selbstständig entwickelt und alle anderen, es gibt ja noch ein paar Alternativen, sind ja dann doch sehr marginal geblieben. Wir haben hier also wirklich heutzutage eine Computertechnik, die in den 70er Jahren entwickelt wurde und deren Grundprinzipien bis heute Bestand haben, bis zu der Programmiersprache C, also C, ich weiß nicht, was Sie gelernt haben, wahrscheinlich Java. Java wiederum ist ja so eine Weiterentwicklung von C++, also es gibt da sehr starke Ähnlichkeiten. Und C++ ist eine Fortentwicklung von C. Auch diese Programmiersprache hält sich hartnäckig, kann man sagen, bis hin zu, also gerade Games, Computerspiele, wenn sie die entwickeln, da ist Industriestandard C++. Das ist die schnellste Sprache, also die einerseits zugänglich ist und andererseits unglaublich schnell, sehr maschinennah arbeitet und hat sich auch bis heute gehalten. Also es ist ganz überraschend, dass diese beiden Prinzipien entwickelt haben, die im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklungen der Computertechnik also so beständig sind. So, und Digital Equipment, also DEC hat neben den PDPs dann auch, ist auch Marktführer bei diesen Terminals, die in den 70ern, also in den 80ern war das ganz normal, sie arbeiten an so einem Terminal mit dem Zentralcomputer, eben weil man sich nicht so viele kleine Einzelplatzrechner leisten konnte. Da leistet man sich einmal eine große Maschine und schließt diese Terminals an, die dann so eine minimale Eigenlogik schon haben, also so ein paar Dinge, wie sie die Zeichen formatieren können oder so ein paar Help-Screens und sowas sind da drauf. Aber im Wesentlichen ist das Terminal die Verbindung zu dem Unix-System. Das ändert sich dann in den 80ern, als der Personal Computer sich durchsetzt. Erst als Home Computer und dann Personal Computer und plötzlich jeder seinen eigenen Rechner hat. Das geht bis hin zu, so in Ihre Zeit geht es rein, also diese Vorstellung, jeder braucht seinen eigenen Rechner, vielleicht auch zwei und das Telefon ist jetzt auch ein eigener Rechner und auch das wird hochgerüstet. muss immer besser werden. Und seit 2-3 Jahren kann man die Gegenbewegung beobachten, dass man sagt, Moment mal, das Netz ist immer noch viel schneller. The network is the computer, wie es dann heißt. Und es reicht eigentlich, wenn wir kluge Rechner bauen, die immer mit dem Netz verbunden sind. Und jetzt fängt es an, dass Sie auf Ihrem Handy zum Beispiel Verbindungen, Sie brauchen kein Handy oder ein Smartphone, ja, auf dem Sie diese Spiele darstellen können. Sie müssen nur eine schnelle Verbindung haben. Und man kann jetzt 3D-Spiele auf dem Smartphone spielen, indem Sie nur die Steuersignale übers Netz schicken. Dann wird es auf irgendeinem Rechner, wird das Bild ausgerechnet und Ihnen praktisch als Video zurückgeschickt. Das ist halt ein Video, was Sie selber beeinflussen können. Und im Grunde genommen brauchen Sie auch keine große Festplatte mehr, wenn man sagt, nein, Sie brauchen nur eine schnelle Internetverbindung und dann kriegen Sie die Filme, Musik, Ihre Fotos, die Sie machen, Ihre Texte, die Sie schreiben, aus der Cloud. Jetzt heute heißt das The Cloud, ist aber ein ganz ähnliches Prinzip und auch The Cloud ist ja jetzt nichts irgendwie Wolkiges, sondern es sind ja ganz klar, irgendwo stehen ja die Rechner, man weiß halt nur nicht wo. Also Sie wissen es nicht, aber der Dienstleister weiß es natürlich schon. Da stehen die Rechner, da stehen die Festplatten, da stehen die Prozessoren und Sie greifen darauf zu. Und wir haben jetzt den Übergang wieder von so einer Zeit, wo diese Vorstellung, jeder muss seine eigenen Rechner also möglichst groß haben und seine eigenen Mehrkernprozessoren. Das kippt gerade wieder und heißt, nö, Sie brauchen nur eine schnelle Netzverbindung. Und diese Grundlage, das ist aus einem anderen Grund entsteht es, aber also er ist gar nicht so anders. Irgendwie die Kapazität Ihrer Computer ist zu schwach. Und man kriegt die auch nicht mehr beliebig hoch oder die Anforderungen sind zu groß. Sie hätten halt gerne 3D in Echtzeit und so. Und das kriegt man auf den Smartphones so nicht unter. Und dann sagt man lieber, okay, wir nehmen lieber mächtigere Systeme. Das ist halt jetzt nicht ein großer, sondern ganz viele kleine, die irgendwo im Rechenzentren stehen. Und sie verbinden sich nur per Terminal damit. Und das war in den 70er Jahren auch so. Die kleinen Rechner, so die PDPs, waren zu schwach. Die größeren Rechner waren stark genug. Und die Terminals waren das Zwischenglied. So, DEC baut die Superminis. Hier sehen Sie mal die VACs, also Virtual Address Extension, also die heißen, einerseits sind so die Namen dahinter, so ein bisschen der Prozessortyp, der da drin ist. Also Computer haben ja immer so kryptische Namen. IBM nannte seine angeblich nach den Hausnummern in der Straßen, wo sie dann die Entwicklerlabors hatten. Aber irgendwie kommen immer solche Zahlenkombinationen bei raus. Also die VACs waren diese Superminis, die dann wiederum in den Rechenzentren der Unis ganz beliebt waren oder von kleineren und mittleren Firmen. Also so weder Mini würde man heute sagen, noch besonders Mini, aber im Vergleich zu den Vorgängermodellen war die sehr leistungsfähig und dann auch recht klein, kann man sagen. So, und in den 70er Jahren, also das sind die 60er Jahren, in den 70er Jahren fängt nun die Medium-Scale-Integration an. Also jetzt haben wir den integrierten Schaltkreis und wir haben die Leiterplatten und jetzt fängt die Miniaturisierung an. Das hat Kirbys Erfindung ermöglicht. Also diese Bauteile konnte man nicht viel kleiner machen, Transistoren als Einzelbauteil. Aber als integrierten Schaltkreis, indem man diese verschiedenen Schichten übereinander dampft, kriegt man diese Strukturen kleiner und es wird immer genutzt, die aktuelle Generation, um die Folgegeneration zu planen oder die übernächste, sodass in den 70er Jahren dann es sichtbar wird oder sich abzeichnet, dass diese Verkleinerung, Miniaturisierung des Computers noch sehr, sehr lange weitergehen wird. Eine Entwicklung davon ist der Taschenrechner. Hier sehen Sie noch den Wang Loki von 65, der netterweise auf diesen Napier Bones anspielt. Die haben wir bei Schickards Maschine gesehen. Das waren diese senkrechten Säulen, die Napier Bones. Aber 65 ist der Loki, an Inspiration for Desktop Digital Computer. War aber jetzt eher nur ein Taschenrechner, der halt die Grundrechenarten beherrscht, 65. Aber durch die integrierten Schaltkreise ist dann 72 sowas wie der HP 35 möglich. Ein wirklich wissenschaftlicher Rechner, mit jede Taste ist dann 3 oder 4 Mal belegt und Sie müssen dann entsprechend umschalten. Das Display ist interessanterweise nicht ein LCD-Display, sondern sind so kleine beheizte Fäden und für jede Zahl liegen die alle hintereinander. Also Sie können die 1 aufheizen oder die 3 und die 5. Ist ganz interessant, das zu sehen. War also Standard bei Ingenieuren, bei Bauingenieuren, Maschinenbauern und so, weil damit konnte man eben nicht nur die Grundrechenarten, sondern die Trigonometrie, Exponential, logarithmische Funktionen. Spätere Versionen sind dann auch programmierbar. Also Sie können dann 35 Befehle unterbringen. Das reicht aus, um eine Matrizenmultiplikation zu machen oder einfache Tabellen zu bestimmen. Also das waren interessantes Gerät und auch weit verbreitet und ein typisches Zeichen. Das ist so ein spezialisierter Computer. Einfach, wenn man ihn klein haben will, kann man nicht so viel Computerlogik unterbringen und dann baut man spezialisierte. Wenn man es dann universal haben möchte, sind die Computer auch in den 70er Jahren noch viel größer. Die Entwicklung geht weiter. 81, also sozusagen erreicht sie bei Taschenrechnern so ihr Minimum mit dem Casio C60, der erste Taschenrechner auf der Uhr. War so ein Statussymbol bei Jungs, aber man stellte bald fest, niemand braucht einen Taschenrechner ständig um sich rum. Digitalrechner sind oder Digitaluhren sind auch nicht besonders ansprechend. Also sowohl als Uhr hat sich's nicht durchgesetzt. Es gibt diese Nische der Digitaluhren, aber so die Statusuhren sind weiterhin die Zeigeruhren. Taschenrechner braucht man selten um sich rum. Und das Hauptproblem, was sich hier stellt, ist der Mensch. Also wir können es natürlich kleiner machen, aber irgendwann, also die Knöpfe sind irgendwann so klein, dass man es gar nicht mehr bedienen kann. Das ist auch das Problem mit den Handys. Man würde ein Handy kleiner kriegen, nur können Sie dann keine Tasten mehr wählen. So, oder das merken Sie schon bei den SMS. Also 10 Tasten oder 12 Tasten sind halt wenig für das, was man machen möchte. So, und das war hier auch das Problem. Sie könnten natürlich könnten wir heute viel kleinere Taschenrechner bauen. Es gibt auch viel kleinere. Und der Rechner selber war ja auch nur so ein Chip. Aber das Interface, sowohl Eingabe, die Tasten, als auch Ausgabe, das Display, ist nicht beliebig verkleinerbar, wenn das noch ein Mensch bedienen soll. Und das geht ja heute bei vielen anderen Dingen auch so, dass man ja irgendwie die Schnittstellen noch zugänglich halten muss. Texas Instruments, Casio, Sharp, Hewlett Packard, das sind alles so Firmen, die zum Teil heute ja auch noch in dem Business drin sind, schwer unter Druck stehen. Also Hewlett Packard hat gerade angekündigt, dass sie die PC-Sparte abgeben wollen. Jetzt wollen sie es dann doch wieder weiterführen. Also es ist nicht so ganz klar, wo sich diese Firmen in der Computertechnik hinentwickeln. Aber die Grundlagen werden in den 70ern und 80ern gelegt. Die Mikroelektronik geht voran. Fairchild gründet sich Bardeen, Brittain waren ja die Entwickler des Transistors, also zumindest die, die diesen patentiert haben und den Prototypen hingelegt haben. Die gründen 56 Shockley Semiconductors als Firma, die das vermarktet, sehr erfolgreich, aber von den wiederum die Erfinder waren wieder gute Techniker, aber schlechte Geschäftsleute. Die haben die Firma also sehr autokratisch geführt, insbesondere Shockley hat die Firma sehr autokratisch geführt, sodass sich dann 1959 die acht Verräter zu Fairchild zusammengeschlossen haben. Also sie sind einfach weggegangen, so ein Brain Drain, und Shockley ging dann auch also kurze Zeit später vom Markt, weil also die ganzen innovativen Ideen waren halt jetzt bei Fairchild. Fairchild arbeitet ganz ähnlich, aber auch aus Fairchild gründet sich dann Intel. Also 68, 10 Jahre später machen sich Gordon Moore und Robert Noyce selbstständig und gehen aus Fairchild raus und gründen Intel. Und das ist nur eine Firma, die bis heute noch sehr erfolgreich ist. Aber auch andere, also Fairchild, sagt man, ist so die Firma, die alle anderen Firmen gegründet hat praktisch, weil auch da war die Firmenpolitik nicht so gut, dass die erfolgreichen Entwickler da bleiben wollten. Intel, NSC, AMD, Texas Instruments, Motorola, Xilog. Manche Namen kennt man heute noch, viele sind schon weg. AMD ist auch noch bekannt, weil die einzigen Konkurrenzchips liefern zu Intel-Chips. Das entsteht in den 50ern, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er. Hier sehen Sie mal auf der linken Seite so typische Aufnahmen. Ein Transistor, wie sieht der aus auf so einem Mikroprozessor? Oder wie Sie diese feinen Strukturen halt verkleinern können. Von oben sieht so ein Chip, finde ich, immer so aus wie ein Luftbild von einem Dorf oder von einer Stadt, in der es also eher so wie SimCity, also es gibt da so klare Bereiche, die alle rechteckig aneinander angeordnet sind, also nicht wie so eine gewachsene mittelalterliche europäische Stadt, sondern wie so eine geplante amerikanische Kleinstadt mit klaren Funktionen. Wir kommen darauf ja noch zu sprechen, wenn ich nochmal über Computerarchitektur rede, dann stelle ich Ihnen nochmal so ein bisschen die Funktionsbereiche vor. Hier sehen Sie es, Andrew Groove, Robert Noyce und Gordon Moore, die 68 Intel gründen, also Integrated Electronics kommt der Name her, und dann 1970 den ersten 1024-Bit-Speicher auf den Markt werfen. Also wir hatten ja vorher, ein Bit war irgendwie eine dicke Röhre oder zwei Transistoren, damit speichert man Bits. Das ist immer das Problem, wie speichert man dieses Bit? Sie erinnern sich noch an die Quecksilberverzögerungsleitungen und die Williams-Röhren. Dann hatten wir den Kernspeicher von Jay Foster. Und hier haben wir jetzt ab Anfang der 70er Jahre den Halbleiterspeicher. Und 71, und das ist viel wichtiger, kommt der erste Mikroprozessor, der 4040 und dessen Fortführer, der 8080, dann so diese Ahnenherrschaft der 8286, 386, 486, Pentium 1, 2, 3, 4. Also im Prinzip diese Reihe der Computer, der PC-Chips eröffnet, die dann auf jedermanns Desktop stehen. Es gibt natürlich eine Fülle an anderen Prozessoren, die aber so im Consumer-Bereich nicht bekannt sind oder die halt irgendwie in die Unterhaltungselektronik verbaut sind. Aber der hat so eine gewisse Berühmtheit. 71, also ein wichtiges Jahr, weil wir jetzt einen Prozessor haben und einen Speicher auf verblüffend kleinem Raum. Von der Größe, man kann sagen, was das Ding leistet, also bequem das, was die ENIAC konnte, nicht? Also die noch einige Jahrzehnte vorher diesen ganzen Raum in Anspruch nahm. Das zeigt einfach, dass durch diese Technik einiges zu erwarten ist. Moore schrieb 1965 das berühmte Moore'sche Gesetz, was Sie kennen sollten. Es ist kein Gesetz im Sinne eines Naturgesetzes, auch kein Gesetz im Sinne eines Rechtstextes, sondern man kann sagen eine Faustregel oder eine Beobachtung, die einfach mal fortgeführt wird. Also in diesem Electronics Magazine sagt er, okay, wir schauen uns mal die Entwicklung der Anzahl der Komponenten auf einem Quadratzentimeter Chip an, Halbleiter, nicht? Also hier, und das Ganze logarithmisch abgetragen. Und er stellte fest, alle 18 Monate verdoppelt sich diese Anzahl von Transistoren, die man auf einem Chip unterbringen kann, zwischen 63 und 66. Also 66 ist schon extrapoliert, 65 erscheint dieser Text. Und jetzt sagt er einfach, und das ist schon ziemlich dreist, ich sage jetzt einfach mal, das geht so die nächsten 10 Jahre weiter. Das ist das Moore'sche Gesetz. Also die Anzahl der Elemente, die Sie auf einem Chip unterbringen können, verdoppelt sich alle 18 Monate. Interessanterweise hielt diese Beobachtung oder dieses Gesetz nicht nur 10 Jahre, das hält sich bis heute und wird sich auch noch die nächsten 10 Jahre voraussichtlich durchsetzen lassen. Es verdoppelt sich, also exponentiell müssen Sie, also es ist ja nicht einfach nur, es kommen noch mal so viel dazu, also mal 1000, dann 2000, 3000, sondern 1000, 2000, 4000, 8000, 16.000 beziehungsweise Millionen. Das heißt aber auch, die Dynamik, die wir in der Computerentwicklung haben, die auch daher rührt, dass man elendig viel Kapazitäten hat und gar nicht weiß, wohin damit, gerade auf den Personal Computer Bereichen, die geht erstmal so weiter. Also in 10 Jahren haben Sie völlig neue Rechner, die sich ähnlich von denen unterscheiden, wie die heutigen von denen vor 10 Jahren, wo Sie dann nach 5 Jahren sagten, heute ein Rechner kann man ja gar nicht mehr richtig benutzen. Das Betriebssystem läuft nicht mehr, kein Spiel läuft mehr, Grafikanwendungen, also gerade im Medienbereich, sind 5 Jahre alte Rechner eine echte Last. Und so wird es mindestens noch 10 Jahre weitergehen und im Zweifel sogar noch mehr. Denn interessanterweise, immer wenn man denkt, jetzt sind wir mit unserer Technik am Ende, entsteht eine neue Technik, wie man es unterbringen kann, also wie man noch die Architektur noch weiter verkleinern kann. Und heutzutage geht man zu uns und sagen, okay, eigentlich haben wir alles ausgereizt. Naja, jetzt haben wir den Platz, wir haben schon wieder so viel Platz wie vor 18 Monaten. Dann packen wir einfach 2 Prozessoren drauf. Dann entstehen 2 Kern, 4 Kern, 8 Kern Prozessoren. Und naja, in 3 Jahren haben wir dann halt, also alle 3 Jahre haben wir 4-mal so viel. Da kommt schon einiges zusammen. Deswegen kann man auch nicht sagen, es stabilisiert sich oder allmählich kommen wir an den Punkt, wo man davon ausgehen kann, dass man jetzt alles gesehen hat. Wahrscheinlich geht das die nächsten Jahre und Jahrzehnte erstmal so weiter. Hier sehen Sie Moore'sche Gesetz von 1970 bis 2005. Es ist ziemlich linear, also es ist ja logarithmisch abgetragen, nicht? Also die Anzahl der Transistoren geht von 1000 bis hin zu 1000 Millionen 2005. Und das ist jetzt schon wieder 7 Jahre her. Also in der Zeit hat sich das schon wieder alle 3 Jahre vervierfacht. Also ist schon wieder einiges dazugekommen. Sie sehen hier auch, das ist nur so ein netter Pun, von 1965, diese Vorstellung, irgendwann steht da so ein Mann und bietet ihnen so ein, wie so ein Toaster, so ein Gerät an als Computer. Und für die Leute ist das ganz normal. Sie haben zwar noch die Mode aus den 50ern oder aus den 60ern, aber sie haben die neueste Technik. Apple hat dann irgendwann diesen Computer einfach gebaut und den Mac Mini verkauft, der mäßig erfolgreich war, aber der genauso aussah wie so ein Toaster. Sie schieben oben die CD ein, die CD-ROM ein und alles andere ist irgendwie in dem Rechner drin. Hier sehen Sie die IBM Roadmap. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 26 Nanometern. Also das wird einfach vorausgeplant. Es ist natürlich ja nicht so, dass zufällig gibt es dann die neue Technik und jetzt können wir endlich weitermachen, sondern man weiß jetzt schon, wie. Deswegen weiß man auch, dass in 10 Jahren das Moore-Gesetz noch gilt, weil man schon den Plan hat, okay, wir müssen noch die und die Fabrik bauen, die jetzt mit dem und dem, also man ist ja auch inzwischen auf dem Punkt, wo man die Wellenlänge des Lichtes auswählen muss, damit man die Strukturen unterbringen kann. Und das Licht ist inzwischen zu grob, um da noch viel feiner zu werden. Deswegen überlegt man, auf Röntgenstrahlen umzusteigen, dass man mit Röntgenbelichtern seine Transistoren auf die Oberflächen aufbringt. Aber Röntgenfabriken zu bauen, kostet richtig viel Geld. Da müssen Sie alles austauschen. Jetzt ist zurzeit nicht so ganz klar, wie Sie dann jenseits der 2022er Grenze weitergehen. Aber also, es ist immer so eine Investitionsfrage. Hier so ein Blick in den, also eher etwas älter, aber so ganz anders sieht es heute auch noch nicht aus. Also Sie haben diese sogenannten Wafer. Das sind solche Scheiben, auf denen bringen Sie ganz viele Chips auf. Also es sind immer diese, sind immer so recht, so ein bisschen wie Pixelgrafik. Es sind immer so quadratische oder rechteckige Blöcke. Die werden da in Reinsträumen, also da darf dann pro Kubikmeter Luft dürfen nur 2 Staubkörner sein. Wenn nicht noch weniger, wird das Ganze dann bearbeitet. Und Sie haben hinterher diesen fertigen Wafer. Und da wird dann getestet, was funktioniert, von dem ist es vielleicht 60-70% Ausschuss. Da ist dann halt irgendein Transistor umgekippt, aber es reicht völlig aus, wenn 20-30% davon verwertbar sind. Und die werden dann kleingeschnitten und auf die Computer aufgebracht. Also das ist so dieser Weg der Miniaturisierung. Wir springen wieder zurück in die 60er Jahre. Das Ziel ist ja heute Personal Computing. Das sind ja alles so Elemente. Wir brauchen kleinere Computer. Wir brauchen eben die Ein- und Ausgabeschnittstellen. Und jetzt kommt Douglas Engelbart ins Spiel, der 1963 den Text schrieb, Augmenting Human Intellect, a Conceptual Framework, und sich die Frage stellt, wie können wir dafür sorgen, dass der Computer eben nicht nur eine Rechenmaschine ist, sondern mit dem Menschen auch interagieren kann und seine intellektuellen oder kognitiven Kapazitäten erhöht. Augmenting Human Intellect, also ne, was man heute so ganz selbstverständlich empfindet, dass der Computer das ausgelagerte Gedächtnis ist oder was man so alles an kognitive Leistung an den Computer überträgt, das wird da mal überlegt, okay, was können wir eigentlich, wie können wir mit dem Computer eigentlich interagieren? Und im Stanford Research Institute, im Augmentation Research Center, entwickelt Engelbart und sein Team bahnbrechende Interfaces, wie zum Beispiel das Five-Finger-Keyboard, also eine Tastatur, die Sie mit 5 Fingern bedienen. Warum? Ja, warum müssen Sie mehr haben? Also wenn Sie es richtig einstellen, können Sie mit 5 Fingern eine Menge anfangen und müssen nicht ständig das Handgelenk bewegen. Und die Vorstellung, dass Sie mit einer Hand in der Tasche oder am Latte Macchiato, mit der anderen an der Maus Ihren Computer bedienen, ist völlig absurd. Sie haben 2 Hände und 2 Füße und natürlich sollte auch alles irgendwie eingesetzt werden. Der Joystick wird hier aus diesen Flugsimulatoren an den Computer angeschlossen, das Grafiktablett, aber vor allem die Maus wird hier entwickelt. Sie sehen hier mal so ein Bild eines Holzprototypen, das Online-System, Rasterbildschirme und so weiter. Ich habe hier mal den, also hier sehen Sie meinen Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz um 63. Die Maus ist auf der rechten Seite, das wird hier noch mit so einem Schiebegerät, also Sie haben einerseits den Winkel, können Sie sehen, und die Entfernung, so als Polarkoordinaten, je nachdem, wo Sie auf diesem Tisch sind, bewegt sich dann ein Punkt auf dem Bildschirm, der noch rund ist, weil es von dieser braunen Röhre kommt, und Sie haben den Bildschirm, und unter dem Tisch gibt es einen Knieschalter, damit können Sie halt auch was machen, also wenn Sie schon Füße haben, können Sie die auch einsetzen. Die Idee ist wirklich, dass Sie möglichst mit allem, was es so an Interaktionsmöglichkeiten gibt, arbeiten. Der Wunsch war natürlich auch Spracheingabe, aber das war nicht zu realisieren. Und wenn wir mal gucken, Engelbart in der sogenannten Mother of All Demos, also Douglas Engelbart stellt seine Ideen 1968 vor, in einer Roadshow, in der 1000 Ingenieure anwesend waren, und sagt ihnen, das ist die Zukunft des Computings. Spring mal vor. Jetzt tippt er was ein. Also hier ist vielleicht, also es ist sehr schwer verständlich, sein Amerikanisch. Hier ist die Tastatur, hier ist seine Maus und hier ist sein Five-Finger-Keyboard. Wir sehen das später auch in Aktion. Was er hier erklärt ist, Sie können Text schreiben und während Sie ihn schreiben, sehen Sie ihn an dem Bildschirm. Und nicht nur das, Sie können ihn auch bearbeiten. Sie können ihn markieren und sagen, kopier mir das, lösch mir das, füg das mehrfach ein. Copy and paste, cut and paste, drag and drop. Das wird hier alles. Hier hat er sein Keyboard, ne, mit allen Händen wird hier gearbeitet. Also die Technik, mit der Sie heute ganz souverän Ihre Seminararbeiten schreiben, das wird jetzt zum ersten Mal eingeführt. Nein, das war natürlich bösartig, aber... Sehen Sie diesen kleinen Punkt, der sich bewegt? Das ist der Cursor. Mit dem markieren Sie die Elemente und klicken dann auf irgendeine, also müssen halt irgendwelche dieser Befehle ausführen und dann können Sie hier Text einfügen. Alles so, wo man sagt, so, hey, wo ist das Problem? Aber tatsächlich, irgendwann musste das ja mal in die Welt kommen. Und das war hier, 1968. Das Ganze war so innovativ, dass die beteiligten Ingenieure sagten, ja und, wofür brauchen wir das? Es ist viel schneller, anstatt halt dieses ständige Rumgeklicke, ist es viel schneller, man tippt das ein. Die Maus wurde patentiert und dieses Patent war wiederum so innovativ, nicht 1970, dass es 1990 läuft aus, Patente halten nur 20 Jahre. Also als die Entwicklung, jeder braucht eine Maus, als das losging, so Ende der 80er, da war das Patent dann leider ausgelaufen, sodass Engelbart davon im Grunde genommen nie das Geld gesehen hat, was ihm da zugestanden hätte. Also weil er im Prinzip seiner Zeit weit voraus war. Hier waren wir ja schon. Alan Kay überlegt sich dann auch 68, den hatten wir eben schon mal gesehen, als er Sketchpad vorgestellt hatte, 68 Ideen zum Personal Computing. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Rechner, der steht nicht auf dem Schrank oder in der Ecke und füllt den halben Raum aus, sondern es ist so ein Ding, was man einfach auf den Schreibtisch stellen kann, was man mitnehmen kann. Oder hier mit diesem Grafiktablett. Das wäre einfach so eine, wäre einfach eine tolle Technik gewesen. Und jetzt kommt was zustande, was interessanterweise, das war wohl auch nur in den 70ern möglich. Xerox. Xerox ist eigentlich eine Firma, die groß geworden ist, als Chester Carlson rausgefunden hat, wie man mit Bärlappsamen Bilder kopieren kann, also Texte. Also Sie sehen hier seine erste Kopie von 1938. Und dann produzieren Sie Kopierer. Das ist einfach etwas, was jedes Büro brauchte. Sie legen einen Brief drauf und schwupps, haben Sie eine Kopie davon. Das ist Xerox, das sogenannte Xerografieren. Ab 1959 kann man Xerox mieten, also den 914. Und das ist eigentlich eines der Geräte, die die Büroarbeit revolutioniert haben, lange bevor es der Computer tat. Nur 1970 stellte sich raus, irgendwie der Bedarf schrumpft, also der Markt war gesättigt. Und es gibt jetzt ja diese neuen Computer und man wusste nicht so richtig bei Xerox, was man davon halten soll. Also hat man gesagt, okay, wir nehmen mal Kleinigkeit 100 Millionen Dollar, 100 Millionen Dollar und bauen ein Forschungszentrum auf, das Palo Alto Research Center und holen uns mal ein paar gute Wissenschaftler zusammen und die sollen mal sich überlegen, wie sieht die Zukunft des Kopierens aus. So, und was ist so die Technik? Was die da machen, also, und das ist wirklich, und das klappt nur in den 70ern, zu sagen, hier habt ihr Geld, macht was. Wir brauchen kein Produkt am Ende, wir geben euch gar nichts vor, aber das Ziel ist für uns so, also ihr guckt mal, was ihr hinkriegt, und wir schauen dann hinterher, was wir davon gebrauchen können. Gegründet wird Xerox PARC, hier sehen Sie mal ein historisches Bild, ab 1970, so in der modernen 70er-Jahre Betonarchitektur und Dachgarten. Und im Xerox PARC kommen von den, was hieß es, von den 100 besten Computerwissenschaftlern arbeiteten 80 am Xerox PARC. Alan Kay ist da eine wichtige Figur. Douglas Engelbart ist assoziiert, der arbeitet ja weiter in seinem Stanford Center, aber sowas wie die Maus fließt zum Beispiel nach Xerox Park. Alan Kay entwickelt hier das Dynabook als Idee, und zwar noch besser als ein Personal Computer, wäre doch so ein Tablett, muss ich mir vorstellen, und eine Tastatur, wo die Kinder irgendwie dann arbeiten können, was Kinder zum Lernen benutzen können, zum Spielen und was jedermann dabei hat. Das ist sowas, was Sie jetzt auch sagen, gibt es doch längst, aber es gibt es eben nicht längst. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren wirklich kommerziell erfolgreich. Seit Anfang der 90er gab es die ersten Prototypen, die sich aber nicht durchgesetzt haben. Aber 72 wurde das schon überlegt. So einen Taschenrechner haben Sie dann da, der dort prototypisch entwickelt wird. Sie haben unten die Sitzecken, in denen man halt einfach sagen kann, wir überlegen uns mal was. Es gab keinen kommerziellen Druck, wie das heutige Forschungsinstitute sehr oft haben, zu sagen, wir müssen mindestens 5 Patente oder wir brauchen irgendwie eine Verbesserung dieses oder jenes Dings, sondern jeder konnte überlegen, was ist hier beizutragen. Aus Xerox Park gab es eine Fülle an Innovationen, zum Beispiel dieser Minicom-Entwurf 1975, ein tragbarer Rechner, zusammenklappbar, aber hier, ne, Sie haben diese Fernsehröhre, Moveless Keyboard, Tablet und Maus, aber haben auch Floppy Disks als Speichertechnik und das Ganze wiegt ja nur 25 Kilo, der Minicom. Im Xerox wurde der Alto gebaut, das war so ein prototypischer Rechner, geplant als Bürorechner. Nicht? Sie haben einen logischerweise senkrecht stehenden Bildschirm, der eine DIN A4-Seite fasst und nicht diese komischen Querbildschirme, wo man immer nach oben unten scrollt oder man hat links und rechts zu viel Platz übrig. Und Simeon Lampson entwickeln einen Texteditor, der What You See Is What You Get, Visivic-Prinzip verfolgt, indem Sie das, was Sie schreiben, auch sehen. Und wenn Sie sagen unterstreichen, dann ist das auf dem Bildschirm unterstrichen. Wenn Sie sagen fett, dann ist es fett. Wenn Sie sagen kursiv, ist es kursiv oder Kombination von allem. Das Ganze funktioniert nur, wenn Sie nicht mehr Radarbildschirme benutzen, wo dann irgend so ein Elektronenstrahl was draufmalt, sondern Rasterbildschirme, wo Sie für jeden Bildpunkt für jeden Pixel ein Bit reservieren. Den Speicher muss man sich erstmal leisten können. Das kann man aber, weil es ja jetzt die billigen Speicherchips von Intel gibt. Und als Speicher billig wird, kann man auch sowas wie Rasterbildschirme in die Welt bringen. Rasterbildschirme waren bislang nur die Williams-Röhren, diese 1024-Punkte-Raster, um mal ein Bit zu speichern. Jetzt verschwenden Sie Kilobyte oder Kilobits, um einfach mal so eine Seite Papier auszugeben. In Xerox wird Smalltalk entwickelt als Programmiersprache, die bis heute also in ihrer Eleganz unerreicht ist und so von verschiedenen Versionen mal kopiert wird. Das Prinzip der Objektorientierung, was Java ausgemacht hat oder was Java ausmacht oder auch C++, das wird hier vorangetrieben. Es ist nicht da ganz entwickelt, aber zumindest so entwickelt, dass es produktreif wird. Cut, Copy und Paste, also was Douglas Engelbart vorgestellt wird, wird eingebaut in den Alto. Auch so Dinge wie Menüs. Also wenn Sie mit einer rechten Maustaste klicken, öffnet sich ein Menü, das wird hier entwickelt. Oder ein Draw, der Editor Draw, da können Sie, heute heißt das Paint bei Microsoft, wo Sie einfach Sachen malen können. Die Peripherie, so Dinge wie Drucker, Modems, Interfaces, das Ethernet als Netzwerk, mit dem Sie heute ins Netz gehen hier in der Uni, all das entsteht im Alto. E-Paper wird dort imaginiert, also die Vorstellung, man hat so kleine Partikel, die so klein sind, dass man sie als Papier ausgeben kann, aber dass sie keinen Strom verbrauchen, wenn sie sich, also die merken sich ihren Zustand. Das wird jetzt seit 3 Jahren, ist es überhaupt kommerziell verfügbar, weil man wusste da in den 70ern, okay, tolle Idee, aber wir können es noch nicht produzieren. Aber man wusste ganz genau, was man machen will. Und die Leute, die das seit den 70er Jahren verfolgen, die dieses E-Ink gegründet haben, die sind jetzt plötzlich kommerziell erfolgreich. Nicht zuletzt, weil Amazon sein Kindle rausgibt und es jetzt jede Menge E-Paper-Reader gibt. Also man kann sagen, dass so ziemlich jede Innovation des Computers im Xerox Park zumindest erdacht wurde. Auch so Dinge wie ein Laserdrucker, also von Gary Starkweather. Diese Vorstellung, der Computer gibt etwas aus, das wird sofort gedruckt und man muss es nicht über so einen Kettendrucker schicken, sondern diese Visivic-Dinger, die Bilder und Texte, die man geschrieben hat, werden gleich ausgegeben. Scanned Laser Output Terminal. Der wird tatsächlich auch erkannt von der Firmenleitung, okay, das hat was mit Kopieren zu tun, aber auch, also der heißt dann auch Xerox 9700. Bei anderen Dingen wie dem Xerox Star, und das ist der erste ernstzunehmende Personal Computer, kann man sagen, der vermarktet wird. Sie sehen so Dinge wie Icons, auf die Sie klicken können. Eine grafische Benutzeroberfläche, wo Sie mit der Maus einen Pointer bewegen, achten Sie drauf, und wenn Sie irgendwo draufklicken, öffnet sich ein Programm. Oder Sie können Programmfenster nehmen und verschieben. Im Vergleich zu, Sie müssen Textbefehle irgendwo eintippen in eine Konsole und dann rechnet irgendein Computer. Sie haben eine grafische Benutzeroberfläche. Alter Hut, werden Sie sagen, aber dieser alte Hut kommt aus dem Xerox Park. Und der Xerox Star ist ein Modell, das wird entwickelt, es wird vermarktet, für läppische $26,000 angeboten und nicht gekauft. Weil die potenziellen Kunden sagen, wozu brauche ich so einen Rechner? Ja, für Ihr Sekretariat, dann können Sie Textverarbeitungsprogramme haben, tolle Briefe schreiben und so. Moment, $26,000 für mein Sekretariat, dafür kann ich mir zwei Sekretariate leisten. Also die potenziellen Geldgeber sahen den Sinn nicht, so viel Geld auszugeben für so ein System, was jetzt ja auch im Hintergrund nicht mehr leistete. Und so Dinge wie, Sie können diese Stars untereinander vernetzen. Es gibt dieses Ethernet und da hängen die alle zusammen. Und bei Xerox lief das alles auch. Also einer schreibt ein Dokument, das kriegt dann der andere. Ist aber in der Vorstellung, niemand hat diesen Rechner, warum sollten wir da was vernetzen? Setzte sich auch nicht durch. Oder Modems, damit können Sie, ich meine, Modems sind älter, aber diese Dinger konnten sich in ein Netz verbinden, aber das gab es ja alles nicht in den Firmen, wo man das Gerät angeboten hat. Also Xerox blieb drauf sitzen und traf eine folgenschwere Entscheidung, zu sagen, eigentlich habt ihr tolle Sachen hier gebaut im Park, aber nichts davon hat was mit Kopieren zu tun. Das ist alles Plunder, braucht man nicht, raus damit. Und deswegen ist das, es wird genannt als der größte Public Funding ever. Also Xerox hat ja wirklich viel Geld reingesteckt. Für Xerox waren 100 Millionen nicht sehr viel. Also sie hatten ja schon Milliarden Umsätze durch die Kopierer. Haben aber einfach die Zukunft des Computers in der Hand gehabt und anstatt das zu vermarkten oder Alternativprodukte anzubieten, war die Firmenleitung so sehr auf Kopieren fixiert, dass sie das ganze Zeug verkauft und verschenkt haben. Und als dann Steve Jobs irgendwann vorbeikam und sich das angeschaut hat am Park und sagte, Mensch, das ist die Zukunft, haben sie gesagt, nimm's mit hier, Apple und ein Ei, gründ deine Firma, mach was aus dieser Maus und den grafischen Benutzeroberflächen. Komme ich noch drauf zu sprechen. Hier sehen Sie nochmal die Bildschirme. Also wir hatten ja die Williams-Röhre als Rasterbildschirm, aber im Wesentlichen verbreitet waren Vektorbildschirme wie am Whirlwind oder an der TX2. Der Palo Alto hatte den Rasterbildschirm. Also der hier heutzutage sagt man auch nicht mehr, vor noch 10 Jahren hatten wir diese RGB-Bildröhren, also dreifarbige Rasterbildschirme und inzwischen gibt es nur noch Transistordarstellungen, also Flachbildschirme, die gar nicht mehr auf diesem Röhrenprinzip aufbauen. So, also die Geschichte von Xerox ist einerseits so, dass die gesamte Innovation oder die gesamte Computertechnik bis heute, kann man sagen, also die Interfaces von heute unterscheiden sich eigentlich nur noch von Xerox dadurch, dass sie dreidimensionale und halbdurchlässige Glasoberflächen haben. Aber so die Grundideen, die das Interface ausmachen, also dieses WIMP, Windows, Icons, Menus und Pointers, also diese 4 Dinge, die sind heutzutage selbstverständlich. Und jetzt haben wir noch einen Baustein, den wir brauchen, nämlich Computer. Wir wollen ja den Homecomputer, den Personal Computer haben. Die Computer müssen demokratisiert werden, also sollten der Bevölkerung zugänglich sein und nicht in den Rechenzentren, in den Forschungslaboratorien oder in den Firmenkellern stehen. Und durch Intels Entwicklung des 80, also erst 4040 und dann 8080er Chips, der auch relativ günstig vertrieben wird, entsteht nun eine Hobby-Szene, die durch Popular Electronics, aber warum eigentlich 75, ist doch 74. So. Durch Popular Electronics, die Ende 74 den Altair als Bastelset auf den Markt bringt. Also Popular Electronics, so eine Elektronikzeitung für den Elektronikfreund. Aber der Project Breakthrough, World's First Minicomputer Kit to Rival Commercial Models, Altair 8800 genannt, und der wird auf den Markt geworfen und als Bausatz ausgeliefert. Also für irgendwie knapp $300 konnte man sich jetzt einen Computer bauen. der, wenn er fertig ist, so aussieht wie dieses Gerät da unten. Also kein Bildschirm, kein Eingabe und Ausgabe. Sie haben nur so ein paar Schalter und können damit den Computer programmieren. Führte dann zur Gründung einer, wiederum einer Szene, wiederum diese technikbegeisterten jungen Männer, die sich zusammenschlossen, um sich gegenseitig zu helfen, diesen Computer zu bauen, weil das gar nicht so einfach war, mit diesem Kit da oben das untere Gerät zusammenzusetzen. Und wenn es dann fertig war, konnte man damit auch nicht so viel machen. Also das, man konnte die Lampen blinken lassen, man konnte damit NIM spielen oder irgendwie Primzahlen bestimmen. Aber so richtig toll war die Anwendung nicht. Aber darum ging es auch gar nicht, sondern um diese Spielerei, um das Zusammenbauen und das Ausprobieren. Und in diesen Homebrew Clubs, also Homebrew Computer Club war einer, trafen sich Paul Allen und Bill Gates, die halt auch da mitgebastelt haben und die gesagt haben, man muss mehr damit machen können. Und sie schrieben einen Basic Compiler oder Interpreter, also ein Programm, womit sie den Altair programmieren können. Wenn sie dieses Basic ausführen, können sie danach andere Befehle benutzen und nicht nur solche Maschinensprachbefehle, sondern normale. Und das boten sie halt Ed Roberts am MITS an, also der hat diese eine Altair entwickelt. Das Programm lief, sie hatten überhaupt keinen Altair gehabt, sie haben das an der PDP entwickelt und auch emuliert. Sie boten ihm das an und dann sagt er, okay, alles klar, ich kaufe euch das ab. Wie heißt eure Firma? Microsoft. Und da entsteht nun Microsoft als Firmengründung, die er ja nun bis heute als Firma auch überlebt hat. 77 Lee Felsenstein ist so der Leiter dieses Homebrew Clubs, bringt den Soul 20 auf den Markt oder bringt den ein und dann 81 den Osborne 1 zu den ersten Laptop. Also auch lächerliche paar 20 Kilo, aber sie haben einen kleinen Bildschirm, sie haben zwei Diskettenlaufwerke, eine eigene Tastatur. Also die Miniaturisierung schreitet voran und wiederum fliegt unter dem, was DEC anbietet. Also DEC flog unter dem Markt von IBM und diese Homecomputer fliegen unter dem Markt von DEC, weil die sich an Leute richten, die eigentlich überhaupt keinen Bedarf von Computern haben. Also die brauchen Computer für nichts, aber sie hätten gerne einen. Und das ist so ein bisschen, sobald so ein Gerät da war, gab es eben auch Leute, die damit umgehen wollten, ohne zu wissen, was sie damit genau anstellen. To the hobbyist, price is crucial. Speed and reliability are secondary. Also Hauptsache, es muss billig sein. Und wenn er ab und zu mal abstürzt, das nehmen die dann schon hin. The user's time and effort may essentially be considered to be free. Also von normalen Nutzern, also gerade die Freizeit ist halt frei. Also wenn Sie das ganze Wochenende in das Basteln des Altairs stecken, das rechnet ja niemand gegen. Machen Sie mit Ihren Hobbys ja auch nicht. Also sich zu überlegen, wie viel Zeit kostet das und soll ich das echt investieren? The primary motivation is entertainment in its broadest sense. The hobbyist environment tends to be a non-competitive one in which enthusiasts readily share solutions to problems as soon as they are discovered. Schrieb das Dr. Dobbs Journal 1977. Und da ist basic the people's language, use computers for people, not against them. Also das ist doch so der Geist der 60er, der in die 70er subt. Aber diese Vorstellung, jetzt haben wir eine Technik, die erstmal genutzt werden kann und eine Community, die sich gegenseitig unterstützt und nicht sagt, ich habe hier ein Produkt, dann sehe ich zu, dass ich es verkaufe. Microsoft fängt damit an und sagt, unser Basic, das hat uns viel Zeit gekostet und das möchten wir gerne verkaufen. Ihr kopiert das aber alles. Und das ist ein grundsätzliches Problem, auf das wir noch zu sprechen kommen. 1976 auch aus so einem Homebrew Club entwickelt sich auf Grundlage eines anderen Chips, also jetzt nicht der, nicht auf Grundlage des Altairs, schließen sich zwei andere zusammen, Steve Jobs und Steve Wozniak, und bauen ihren ersten Computer auf so eine Sperrholzplatte und sagen, okay, wir bieten das auch so als Selbstbaukit an, aber es ist schon vorkonfektioniert, also wir haben die Leiterplatte schon bestückt und wir liefern alles so zum Zusammenstecken aus. Apple introduces the first low-cost microcomputer system with a video terminal and 8K bytes of RAM on a single PC card. Also die bieten 76 unter dem Firmennamen Apple, gründen die sich, auch so eine Garagenfirma, und in der Garage der Schwester von Steve Jobs wird das dann irgendwie zusammengelötet und die ersten Computer werden aufgebaut. Und für den lächerlichen Preis von $666.66 wird der erste Apple angeboten. Hier sehen Sie noch eine andere Version, die inzwischen im Museum steht. Also die ersten Computer sind halt so Sperrholzprodukte. Das ist halt, naja, the hobbyist. Auch das Aussehen, also heute hat es schon wieder diesen nostalgischen Touch, aber das Aussehen spielt dann keine Rolle. Das Ding funktionierte und Sie konnten es an den Fernseher anschließen. Also Sie haben einen Videoausgang. Und das war von Anfang an die Idee von Apple. Wir wollen nicht die Leute, die irgendwelche Schalter klicken, ansprechen, sondern so die The Rest of Us. Die, also das war vielleicht ein anderes Ass damals, aber die halt sagen, die wollen nicht unbedingt das System zusammenbauen, sondern die das mit dem System dann machen wollen. Deswegen war es sehr wichtig, dass es einen Speicher gab, dass es einen Videoausgang gab und einen Disketteneingang. Und so richtig erfolgreich wurde Apple dann mit dem Apple II 1977 mit dem Fernsehgerät als Monitor. Also da wurde dann das, was der Apple I schon so in Ansätzen hatte, auch in eine schöne Verpackung gegossen. Und es läuft darauf VisiCalc, das ist so ein Tabellenkalkulationsprogramm. Und jetzt sahen plötzlich auch die Unternehmer, Moment, so ein Ding kann ja vielleicht doch nicht so schlecht sein, so ein Computer. Für uns, damit kann man nämlich Tabellenkalkulationen, also wir können Buchhaltung dort in unserem Büro ausführen und kauften diesen Rechner, also weniger als Homecomputer, also als Businesscomputer. Sie haben auch hier ein Betriebssystem auf Kassette, das war auch ein Speichermedium. Zu Speichern kommen wir auch, haben wir auch eine eigene Vorlesung. Aber die Frage, wie man diese Bits speichert, sozusagen die Kleinform der Tonbänder, die setzt sich hier als Speichermedium für Software in diesem Homecomputer-Bereich durch. Ja, und 84, also so Ende der 70er, geht Steve Jobs dann zu Xerox und die zeigen ihm halt, was sie alles haben und sagen, wir wissen aber nicht so richtig, was wir damit anfangen. Und stellt sich raus, den Xerox Star will auch keiner kaufen. Holt sich Steve Jobs diese ganzen Entwicklungen zu Apple, also insbesondere die Maus, aber auch die GUI, die grafische Benutzeroberfläche, den Laserdrucker. Apple geht hin, also ja, es gibt Probleme, Steve Jobs war immer schon ein schwieriger Mensch. Er ist eigentlich vom Vorstand rausgedrängt worden und darf halt noch dieses Macintosh-Projekt, also Macintosh eine Apfelsorte, das darf er leiten, aber Xerox, Apple selber arbeitet am Lisa und das sollte das große Schiff werden. Und was genauso scheitert wie der Xerox Star, weil es genau den gleichen Kundenkreis anspricht, zu genau dem gleichen Preis und die alle sagen, wozu brauche ich einen Bürocomputer für $25,000? Oder 17.000 hat er gekostet. Der Macintosh aber, entwickelt von dem Team, was Steve Jobs zusammengestellt hat, zielt auf ein viel kleineres Segment und koppelt einerseits diese GUI-Oberfläche mit Adobe Aldus PageMaker, also einem Layout-Programm für Zeitungsmacher, mit PostScript, also einer Sprache, um Schriften auszugeben, und dem Laserdrucker. Also das ist so ein Komplettpaket, das wiederum viel teurer ist als Alternativmodelle. Also Anfang der 80er Jahre kommt ja der IBM PC auf den Markt. Man kann nicht sagen, dass der Macintosh den Markt aufgerollt hat, aber er war sehr erfolgreich. Und bis heute heißt ja Mac und Apple ist ja irgendwie identisch. Das kommt aus diesem Modell. Obwohl der Macintosh schon lange eingestellt wurde, ist das so die Ikone des Apple-Konzerns. Und es spricht die ganzen Designer, Grafiker, Gestalter an, weil sie sagen, endlich mal ein Rechner, der mir ausgibt, was ich vorhabe, an dem kann ich gestalten und muss nicht programmieren oder muss irgendwelche Befehle eintippen. Und das war auch genau der Kundenkreis sehr lange von Apple bis heute eigentlich. Das sind die ganzen Grafiker und die ganzen Kreativbereiche und so die Medienberufe. Also da, wo sie im Zweifel auch mal landen, wird es eine Menge Macs geben, was nicht darauf schließen lässt, das ist nicht eine statistische Normalverteilung und repräsentativ, aber in dem Kreativgeschäft ist Mac oder Apple seit langem fest etabliert. Und jetzt hat es natürlich, also dann ging es ja, der Firma ging es ja lange sehr schlecht. So in den 90ern dachte man, es ist vorbei, aber dann kam halt durch den iMac und dann den iPod und das iPhone, wird diese Firma ja gerade wieder zu ungeahnter Größe geführt, aber nicht jeder kauft sich deswegen auch einen Apple. Also Apple hat so diesen Ruf, es ist teurer, es ist besser, auch das ist inzwischen fraglich. Aber es hat eine längere Tradition in der Integration von Designern und Gestaltern, sowohl in ihren Produkten als auch in ihrer Software. Das war auch das Klientel, was sie lange haben überleben lassen. Also der Mac ist eine Nische, aber wegweisend, weil die Konkurrenzprodukte auf DOS-Basis arbeiten. Das heißt, sie haben einen schwarzen Bildschirm und tippen so wie bei Linux oder bei Unix, tippen sie halt irgendwelche Befehle ein. Und in der Zeit war der Unterschied wirklich frappierend, was eine grafische Benutzeroberfläche im Gegensatz zu einer textbasierten macht. Es entwickelt sich gleichzeitig ein großer Markt an Homecomputern. Also in England Sinclair mit dem ZX81 oder dem ZX Spectrum ist ein wichtiges Modell. Und Commodore im europäischen und deutschsprachigen Raum vor allem hat mit dem Commodore VC20 und später dem C64 auch so einen klassischen Rechner der Homecomputerzeit geschaffen, der bis heute A, seinen Fankreis hat. Also es gibt immer noch Leute, die programmieren für den Commodore 64. Andererseits auch diese ganze Retro-Gamer-Szene, die so sagt, wir schreiben Spiele auf heutigen Systemen, die aber so aussehen, als wären sie auf dem C64 entwickelt. Auch da hat sich bis heute so ein Fankreis gehalten. Das war in den 80er Jahren ein wirklich wichtiges Gerät, also 2,5 Millionen VC20 und 30 Millionen C64er zwischen 82 und 92. Dann abgelöst durch den Commodore Amiga, der einen ähnlich großen Fankreis hatte, aber in der Zeit dann schon in Konkurrenz stand zu den billigeren PCs. Also Amiga war dann nicht mehr eine exklusive Sache, sondern das lief dann auch Mitte der 90er aus. Und Commodore wurde weiter verkauft und ich weiß nicht, wem der Name aktuell gehört, sind eben vor allem bekannt für ihre Homecomputer in den 90ern. Eingabemedien, also ein Joystick war so ein typisches Ding, die Datasette gehörte dazu, also ein Kassettenlese- und Schreibgerät, aber für Daten. Ein Floppy-Disk-Laufwerk für Floppies, die Sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Sie noch Floppy, wahrscheinlich kennen Sie noch so aus der Schulzeit, aber nur so die kleinere 3¼-Zoll-Fassung. Das war ja in den 70ern und in den 80ern, eigentlich auch in den 90ern, war das ja das Hauptspeichermedium. Und eben Computerspiele. Also der Commodore 64 brachte so die Generation von Computerspielern hervor, weil man auf dem System und der Amiga dann entsprechend auch, weil man auf diesen Systemen einfach wunderbare Spiele ausführen konnte. Der hatte einen Grafikchip, der hatte 3 Soundkanäle, mit denen man Sound ausgeben konnte, hatte eben die Möglichkeit, dass man 2 Joysticks anschließt. Und da entsteht dann eine Szene an Spielemachern, die bis heute sich dann auch auf diese Zeit beruft. 81 ist die Zeit, in der IBM merkt, dass sie was verschlafen haben, also Ende der 70er. Sie hatten ja diesen großen Markt bedient, der Großrechner, und den sie auch weiter verfolgen und merken, es gibt aber einen zunehmenden Bedarf an Personal Computing. Haben sie lange nicht für ernst genommen, aber 81 rollen sie den Markt, die rollen den Markt auf, weil sie die gesamten Vertriebskanäle haben. Sie kennen ja, in jeder Firma haben sie irgendeinen Ansprechpartner, der IBM-Produkte gemietet hat und dann inzwischen auch gekauft hat. Sodass sie einfach ihre Vertreter hinschicken und sagen, hey, hört mal zu, wir bringen hier was auf den Markt, da müsst ihr euch mit diesen Konkurrenzprodukten, so Deck und so, müsst ihr euch nicht länger rumschlagen, unseres ist zuverlässig. Der Intel 88 mit sagenhaften 64 Kilobyte Speichern, also ein Byte ist ein Zeichen, ein Kilobyte sind 1024 Zeichen, also vielleicht eine DIN A4-Seite Text. Und 64 Kilobyte, das, also ich weiß nicht, jedes Foto, was sie machen, hat ja inzwischen ein paar Megabyte. Das ist aber alles, was man hatte. Und man hatte eine 360 Kilobyte Floppy-Laufwerk oder eine 5 Megabyte Festplatte. Also können Sie heute ein Foto drauf speichern. Das war das, was der mitbrachte, war aber für Anfang der 80er war das phänomenal viel. Mit diesem Betriebssystem, Disk Operating System von Microsoft entwickelt. Von 81 bis 85 werden ungefähr 1,5 Millionen Stück verkauft. Und hier macht IBM diesen fatalen Fehler zu sagen, dieses Betriebssystem, was die von dieser Garagenfirma da bekommen haben, das kaufen wir denen nicht ab. Hatten sie ja zum Kauf angeboten, sagen, ach, Software war bei IBM immer so ein Zugabeprodukt. Das gab's einfach dazu, zu der Hardware. Und da die alten Leute, die alten Männer, die schon in den 60er Jahren die Firma geleitet haben, immer noch am Ruder saßen, hatten die auch die Vorstellung, so wird das ja auch immer weitergehen und haben einfach verpasst, dass in den 80er Jahren der Computermarkt von Hardware auf Software umschaltete. Wer die Hardware baut, war völlig egal und sehr schnell entstanden auch IBM-PC-Klone, also häufig in Asien hergestellt, waren billiger, ähnlich leistungsfähig. Aber alle hatten MS-DOS als Betriebssystem drauf. So, und irgendwann war es gar nicht mehr so wichtig, dass man den teuren IBM-PC hatte, sondern vielleicht ein billigeres Modell aus Korea. Aber DOS hatte dann nun jeder gekauft. Und mit IBM ging es relativ rasch dann, hier haben Sie noch ein paar Zusatzelemente, ging es ziemlich rasch dann runter. Also die Großrechner brauchte man zunehmend weniger, weil es eben so viele PCs gab. Auch den IBM-PC brauchte man nicht, weil Dell oder so ähnliche Modelle auf den Markt warfen. Aber die Software wurde das Element, was man entsprechend teuer verkaufte. Und das ist dann so der Beginn des Niedergangs von IBM. IBM hält sich ja bis heute, ist aber inzwischen ein vollständiges Dienstleistungsunternehmen geworden, die auch noch eine Großrechnerreihe im Programm haben, aber deren Hauptprodukt darin besteht, dass sie Beratung anbietet, also IT-Beratung für andere Firmen, weil sie sich im Hardware-Bereich auch nichts mehr, also da kann man jetzt auch nicht mehr einsteigen. Der Intel 8080 sehen Sie hier und hier sehen Sie dann mal so eine Architekturen, also wie sich die Architekturen dann immer weiter verfeinern. Die Größe ändert sich ja gar nicht so sehr, aber die Lichtbrechung, einfach weil die Strukturen so klein werden, werden andere Frequenzen des Lichts gebrochen, sodass Sie sehen können, beim Pentium 4 haben Sie schon einen viel höheren Gelbanteil als noch beim Intel 486. Das ist so diese Familie und inzwischen, also die Pentium haben auch noch so einen Namen, da konnte man sich was vorstellen. Inzwischen gibt es halt ganz viele verschiedene Varianten. Und es ist so eine eigene lange Liste inzwischen der Mikroprozessoren in Computern. Problem ist hier Wachstum der Komplexität und das Problem der Skalierbarkeit. Moores Gesetz gilt ja. Also die Zahl der Transistoren verdoppelt sich alle 18 Monate. Das Problem ist aber, sie haben Verluste, also Stromverluste. Und hier wird schon vorausgesagt, wenn wir uns nicht anstrengen, dann ist irgendwann die Verlustleistung höher als die genutzte Leistung, dann geht es nicht weiter. Denn Verlustleistung heißt ja Wärme. Sie wandeln diese Chips, diese Leistung in Wärme um. Das ist das, was so durch Widerstände verbrannt wird. Und je mehr Elemente sie unterbringen, desto heißer wird die ganze Geschichte. Das führt dann Anfang der 2000er nicht dazu, dass man keine Computer mehr herstellen kann, sondern dass man jetzt Energie verbraucht, um die ersten Rechner zu kühlen. Also jetzt gehen diese Kühlsysteme los, die Ventilatoren, und die werden immer ausgefeilter, weil man immer mehr Energie braucht, um die Verlustleistung abzuführen. Inzwischen braucht man 2 bis 3 Kraftwerke, um nur die Wärme abzuleiten, also um die Energie zu erzeugen, um diese ganzen Belüfter zu betreiben und Ventilatoren und Kühlräume in Rechenzentren. Nur damit die Wärme, die sozusagen die anderen Kraftwerke erzeugen, dann auch wieder abzuführen. Oder man, was vor 5 Jahren war das noch absurd, sowas wie wassergekühlte Grafikkarten. Das gab so ein paar Übertakte, die das gemacht haben. Inzwischen können Sie das ganz normal erwerben mit Wasserkühlung, also wo Sie dann irgendwie das so ähnlich wie in Kraftwerken schaffen noch mehr Wärme, dadurch, dass so ein konstanter, das Problem ist bei Wärmeableitung, also die Fläche wird ja auch irgendwann heiß, Sie müssen ja die Wärme irgendwie wegbringen. Und wenn Sie da Wasser durchleiten, dann ist halt ständig was im Fluss, dann müssen Sie das Wasser kühlen. Also irgendwann brauchen Sie mehr Energie, um den Computer zu kühlen, als der Computer verbraucht. Das merken Sie bei diesen iPhone oder iPads, also bei den ganzen Tablets, die werden irgendwann verdammt warm. Und je nachdem, wie sie produziert sind, also gibt es dann wieder im Netz, also wie sehr man sich die Finger verbrennen kann, weil das Problem bis heute nicht in den Griff bekommen wird und in den Smartphones gibt es keine Kühlung, also keine aktive Kühlung. Das kommt wahrscheinlich auch noch, die ersten Smartphones mit Ventilator, aber das ist ein Problem, was man, und wenn man diese Strukturen immer weiter verkleinert, also steigt ja noch die Hitze umso mehr. Also das ist ein Grundproblem der Computertechnik, was halt mit mehr Energie begegnet wird. Steve Jobs selber leitet Apple von 76 bis 85 oder ist bei Apple bis 85 und dann verlässt er den. Dann verlässt er die Firma und gründet 1989 Next Step und sagt, also ich bin jetzt erst paar 30 und ich bin zwar Multimillionär, aber irgendwie zu jung, um mich schon zurückzuziehen, und gründet Next Step, also eine eigene Computerfirma, und versucht es nochmal und sagt, okay, wir haben ja ein tolles System auf Unix-Basis und das versuchen wir mal auf den Markt zu bringen. Es funktioniert leidlich, also ein paar kaufen es. So der erste Web-Server ist auf so einem Next Step installiert, dann Anfang der 90er. Aber es klappt nicht mehr. Also der Markt ist jetzt zu. Und entweder gibt es Wintel-Rechner oder Apple-Rechner. Anfang der 90er fängt dann Linux als alternatives Betriebssystem an. Aber eigene Hardware lässt sich nicht mehr unterbringen. Interessanterweise in der Zeit managt er Pixar als Firma, die es schon länger gab, aber er sorgt dann dafür, dass die irgendwie die Gelder, die sie bekommen, verwalten und ist maßgeblich verantwortlich für den ersten Animationsfilm Toy Story. Und wird dann Next Step Ende der 90er von Apple wieder gekauft, weil sie sagen, die Technik ist interessant, die hätten wir gerne, und sie kaufen Steve Jobs mit. Und dort fängt er dann einerseits an, das Mac OS X Betriebssystem, was auf diesem Next-Step-System eigentlich basiert, zu vermarkten, was ja bis heute so die Apple-Schiene ist und dann auch dafür sorgt, dass Unix weiterhin überlebt. Das ist einfach ein BSD-Unix seit 99. Und er führt den iMac ein, so als Produkt. I steht für Internet ursprünglich, Internet Mac. Das war der erste PC oder der erste Personal Computer, den sie einfach in die Steckdose schieben und schon ging's los. War auch netterweise der erste, der kein Ad-Zeichen auf der Tastatur hatte. Aber da kommt dieses i her und dann später der iPod und iPhone. Und die Geschichte ist ja vielleicht dann schon wieder etwas bekannter. Ende der 80er, Microsoft versucht was Ähnliches, aber die haben einfach keine Designer an Bord. Dieser Bill Gates muss farbenblind sein. Also die haben einfach, also eine Tablet-PC ist super cool. Also insofern sagen die auch, Moment, wir reden doch schon seit 20 Jahren von Tablets und heute kauft ihr alle diese Android-Dinger oder diese iPads. Die sind so ein bisschen pikiert, aber haben es mal wieder verpennt, weil sie Anfang der 90er es versucht haben und die waren gar nicht so super cool. Irgendwie kam das nicht so an und dann haben sie sich von dem Markt wieder zurückgezogen. Aber heute ist irgendwie, diese Tablets sind ja so die große Nummer. Es gab mal eine Windows XP Tablet PC Edition, aber also in den 90ern. Aber ich glaube, es war Ende der 90er, aber das hat sich halt, da waren sie ihrer Zeit mal voraus. Die Miniaturisierung setzt sich fort, also den Laptop ist inzwischen so das Standardgerät, beziehungsweise auch die Laptops werden inzwischen abgelöst, also was so die Verkaufszahlen angeht von diesen Tablets. Handhelds, auch das war Anfang, Mitte, Ende der 90er waren das Geräte, zu sagen, solche Personal Digital Assistants. Auch die verschwanden vom Markt, waren irgendwie zu unhandlich, die Tastatur war viel zu klein und man konnte damit, also was will man denn mit einem Office-Programm auf so einem Mini-Bildschirm? Also die Idee war auch hier, wir nehmen einen PC und machen ihn noch kleiner. Das setzte sich erst durch, als dann die Smartphones kamen, die sagten, hey, wir haben nicht nur einen PC, wir haben den auch vernetzt. Ihr könnt eure Texte auch sofort weiterschicken und müsst die nicht mühsam zu Hause mit dem Hauptsystem synchronisieren und von dort dann irgendwie weiter verschicken, sondern das erledigt das System. Das ist so eine, einfach auch eine Konsequenz der Miniaturisierung, dass man inzwischen leistungsfähigere Chips in diese Geräte einbauen kann. Und im Grunde genommen die Smartphones, so die Fortführung der PCs sind, die Desktop-PCs gehen einfach zurück. So, also das ist jetzt die Geschichte der Miniaturisierung, die erspare ich Ihnen. Ich denke, wir hören an der Stelle auch auf. Jetzt kommen wir auch allmählich in die Gefilde, die Sie als Zeitzeuge miterlebt haben, in denen Sie dann in 10 Jahren der nächsten Generation erzählen, wie es noch war, als man mit diesem klobigen System am Schreibtisch arbeiten musste und dem Computer nicht sagen konnte, Computer, schreib bitte folgendes Diktat. Sondern man musste, so, es gab mal eine Zeit, wo sie mit einer Hand an so ein Ding darum, also das kann ich mir schon vorstellen, dass manche der Interfaces, die für sie ganz normal sind, in einigen Jahren also nicht mehr ganz so aktuell sind. Ja, das werden Sie sehen und dann werden Sie die Computergeschichte weiterschreiben und feststellen, dass also dieses lebenslange Lernen bei Computern wirklich auch eine ganz große Herausforderung stellt. Gut, ich beende die Geschichte des Personal Computings an dieser Stelle. Nächste Woche geht es dann um die Geschichte der Computernetze, die im Grunde genommen dann das ausmachen, was wir heute als Computing verstehen, nicht mit individuellen Geräten, die permanent online sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche.